Ja, ich konnte nicht anders, als den Faden wieder aufzunehmen und über Gesetz und Gnade zu sprechen heute Abend. Und wisst ihr, interessant ist, schon öfters ist mir das aufgefallen. Ich meine, ich orientiere mich grundsätzlich nicht an Strömungen, was so gerade in ist im Leib Christi, was alle anderen machen, sondern bin immer darauf aus, dass ich im Gebet vom Herrn Impulse bekomme. Herr, was willst du, dass wir tun? Und auch mit diesem Thema der Gnade entdeckt man plötzlich, dass ganz viele andere das auch predigen und auch irgendwie das betonen. Und das ist spannend, wenn man merkt, dass der Geist Gottes weltweit wirkt. Dass man sich dann aber auch bewusst wird, dass man wirklich gut hinhört. Nicht, was will Michael Merkt hier vorne sagen, sondern was will der Geist dir sagen? Weißt du, dass der Geist zu dir reden möchte, wenn du dein Herz aufmachst und hungrig wirst, danach, dass er dir dienen kann, dass er zu dir spricht, dass er dir Führungen gibt? Und der Geist Gottes möchte Dinge sagen. Und deshalb höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Amen. Und dieses Reden geht weit über das hinaus, was ich sage oder was in dieser kurzen Zeit der Predigt geschieht. Es ist mehr. Gesetz und Gnade. Und wir haben ja damit begonnen, den Unterschied zwischen dem alten Bund, dem Gesetz, und dem neuen Bund, dem Neuen Testament, aufzuzeigen. Und lasst uns einmal zusammen bei 2. Korinther Kapitel 5 beginnen. 2. Korinther Kapitel 5, und ich lese heute aus der Schlachterübersetzung. 2. Korinther Kapitel 5, und lesen wir ab Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ich möchte heute darüber sprechen, dass wir unter dem neuen Bund kein Sündenbewusstsein mehr haben sollten. Ich habe euch gesagt, dass das Alte Testament den Auftrag hatte, ein Sündenbewusstsein im Menschen zu schaffen. Nämlich, dass er erkennt, dass er sündig ist. Dass er erkennt, dass er versagt hat. Dass er erkennt, dass die eigene Frömmigkeit und Gerechtigkeit nicht genügt, um dem Standard Gottes gerecht zu werden. Und dieses Sündenbewusstsein ist ein ganz klarer Teil des Gesetzes. Aber unter dem neuen Bund kommt ein neues Bewusstsein, nämlich das Gerechtigkeitsbewusstsein. Nicht mehr das Sündenbewusstsein, sondern ein Bewusstsein, dass ich gerecht gemacht bin in Jesus Christus. Und für viele Gläubige ist dieses Erlösungswerk der Gnade vor allem in der Errettung eine Realität. Weil wir wissen heute in der evangelikalen Welt, dass ein Christ aus Gnade gerettet wird. Aber damit sind wir nicht fertig. Siehst du, und so oft geschieht es, dass wir wissen, ja, wir wurden aus Gnade gerettet, aber versuchen dann unser kommendes neues Leben, in dem wir dann stehen, aus Gesetzeswerken zu leben. Und man kann aus jeder Wahrheit, auch die unter dem neuen Bund gegeben ist, ein Gesetzeswerk machen. Und deshalb ist dieses Verständnis davon, was es heißt, dass wir nicht nur durch Gnade errettet sind, sondern dass wir auch durch die Gnade Gottes stehen, ist so essentiell, dass wir eben frei sind vom Joch des Gesetzes. Oh, glory. Das heißt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Und er redet von dir, da bist du gemeint. Du bist nicht ein renoviertes Modell oder ein repariertes, das heißt, du bist neu gemacht, völlig neu geschaffen. Dein Innerstes, dein Geist, hat keinen neuen Anstrich, sondern eine neue Qualität vom Leben bekommen. Das heißt, Gott hat von sich selbst genommen und hat seinen Geist in dich hineingelegt. Du bist die Gerechtigkeit Gottes, das sagt das Wort Gottes. Amen. Und unser ganzes Leben, von unserer Rettung bis wir nach Hause gehen, soll davon gekennzeichnet sein, dass wir verstehen, es ist aus Gnade und es wird immer aus Gnade sein. Nicht nur die Errettung, sondern der tägliche Wandel, der tägliche Hunger, wo wir sagen, Herr, und ich möchte dir nachfolgen. Eine neue Schöpfung. Und weißt du, deine Sünden, es heißt hier, dass er dir die Sünden nicht mehr anrechnet, in Vers 19. Indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete, das Wort der und so weiter. Die Sünde wird dir nicht mehr angerechnet. Und damit sind nicht nur die Sünden der Vergangenheit gemeint, sondern, ihr Lieben, auch die Sünden der Gegenwart und der Zukunft sind in Christus beseitigt. Manchmal denken wir, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Jesus kennengelernt habe, bis dahin hat er mir vergeben. Aber danach muss ich ganz gut aufpassen, dass ich ja keinen Mist baue. Und man kommt in gesetzliches Denken. Aber du wirst sehen, dass diese Erlösung, diese Errettung Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft beinhaltet. Ich zeige euch noch einige Stellen, die hauen dich um. Ich hoffe es zumindest. Halleluja. Und im Vers 21, da steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und die Fußnote sagt hier, zu der Gerechtigkeit, die von Gott gewirkt wird, beziehungsweise er hat dich zu der Gerechtigkeit gemacht, die vor Gott gilt. Es gibt viele Formen der Gerechtigkeit und Vorstellungen von Gerechtigkeit. Aber er hat dich zu der Gerechtigkeit gemacht, die vor Gott Gültigkeit hat. Oh, Halleluja. Weißt du, wenn wir gesetzliches Denken als neutestamentliche Gläubige in uns haben, werden wir uns selbst schnell verdammen. Wir werden uns unter Druck bringen. Oder wenn wir es schaffen, so viel Disziplin aufzubringen, dass wir ein einigermaßen gerechtes Leben leben, haben wir garantiert keine Freude dabei. Weil irgendwo dieser versteckte Glaube ist, ich muss genügen. Ich muss genügen. Ich muss genügen. Wir denken, ja, solche Leute wie Bonke und wie Hagen und Billy Graham und wie sie alle heißen, die genügen Gott. Aber ich habe noch einen weiten Weg vor mir, bis ich so bin. Was ist das? Gesetzliches Denken. Wir denken, ich muss etwas tun, etwas leisten, damit ich angenommen, akzeptiert bin. Weißt du, dass das gesetzliches Denken ist? Und so können wir, wenn wir gesetzlich denken, unser Christsein völlig falsch leben. Und nicht nur hat es schlechte oder negative Auswirkungen dir gegenüber, sondern du wirst auch mit anderen Gläubigen auf eine Art und Weise umspringen, wie es nicht gut ist. Wie gesagt, jemand, der gesetzlich ist, ist sündenbewusst. Wenn du dich verdammst, Minderwertigkeit, du dich minderwertig fühlst, weil du glaubst, ich genüge Gott nicht, ist das das beste Anzeichen dafür, dass gesetzliches Denken noch vorhanden ist. Warum? Das Gesetz ist sündenbewusst, ist minderwertigkeitsbewusst. Und genauso in unserer Haltung gegenüber anderen. Jemand, der gesetzlich ist, sieht den Uwe nicht als die Gerechtigkeit Gottes, sondern er sieht die Fehler. Das musst du ändern, das ist nicht gut, da musst du mehr das tun und das musst du weniger machen. Und man sieht sehr schnell die Fehler und die Sünden in den anderen. Und das ist dir in die Wiege gelegt. Wir wissen, wenn alle so wären wie ich, das Leben wäre perfekt. Und es ist für uns ja manchmal auch schwierig nachzuvollziehen, wie andere sich so etwas leisten können oder so etwas sagen können oder so etwas tun können. Aber weißt du, gesetzliches Denken im Hinblick auf andere führt dazu, dass wir richtend und verurteilend werden. Ich möchte euch zum Kolosserbrief nehmen. Kolosser, Kapitel 1, Vers 19. Hier steht, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod. Um was zu tun? Um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Was hat er getan? Um dich heilig und tadellos und unverklagbar. Unverklagbar. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Siehst du, was für ein Raum aufgeht, wenn wir das sehen? Das ist die Freiheit. Wo Paulus sagte, für die Freiheit hat Christus euch frei gemacht. Zu Freiheit seid ihr berufen. Und er lehrt sie auch, wie sie die Freiheit nutzen sollen. Aber begreife erst einmal, was hier am Anfang steht, dass du unverklagbar geworden bist durch das, was Jesus Christus getan hat. Siehst du, Gerechtigkeitsbewusstsein, zu wissen, was er getan hat. Geh weiter zu Vers 28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Paulus. Viele Christen sagen, nein, wir müssen, das können wir nicht machen, wir müssen sagen, was die Leute falsch machen, damit sie sich bessern können. Aber das ist nicht das Evangelium. Er sagt hier, wir predigen, wir ermahnen, wir lehren, um jeden Menschen vollkommen darzustellen in Christus Jesus. Jeden Menschen vollkommen darzustellen in Christus Jesus. Das war das Evangelium. Das war die gute Nachricht. Und weißt du was? Für Gläubige wie auch für Ungläubige, jeden Menschen, vollkommen in Jesus Christus. Und deshalb ist die gute Nachricht nicht, du elender Sünder. Natürlich, es ist wichtig und gut, dass wir erkennen, wir haben gesündigt. Aber was in Christus gilt, ist, dass er sagt, ich soll dich vollkommen in ihm darstellen. Das heißt, dieses Darstellen. Er will dir ein Bild zeigen. Und er sagt, schau, das bist du. Das bist du. Wisst ihr noch, was die Summe des Gesetzes war dort in Matthäus 5? Als Jesus die Latte des Gesetzes immer ein bisschen höher gesetzt hat. Und am Schluss bringt er das Ganze ja das Fass zum Überlaufen und sagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es hat tatsächlich Menschen gegeben, die haben gedacht, ich muss mich so anstrengen, dass ich so vollkommen wie mein himmlischer Vater werde. Das schaffst du nicht. Das kannst du nicht. Aber in Christus bist du vollkommen gemacht worden. Ha. Oh, glory. Glory. Siehst du, wie dieses Sündenbewusstsein uns manchmal auffrisst, nicht nur in Bezug auf uns selbst, aber wir schauen in die Gemeinde hinein und wir sagen, wisst ihr eigentlich, wie viel Sünde in der Gemeinde ist? Was ist das? Sündenbewusstsein. Paulus sagt an einer Stelle, so kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Die meisten Christen kennen einander nach dem Fleisch. Wir wissen, wer was, wann, wo gemacht hat. Wir zählen die Sünden, wir erzählen sie. Sündenbewusstsein. Aber was, wenn du, sagen wir mal, einen ganz traurigen Versager vor dir hast, der wirklich Mist gebaut hat in alle Richtungen, und du kommst mit dieser Haltung, weißt, der ist vollkommen in Christus. Er muss dieses Bild noch entdecken. Er muss noch verstehen, wer er ist in ihm. Er muss seinen Blick wegrichten von seiner Leistung hin zu Christus, damit die Veränderung geschieht und die Umgestaltung anfängt. Die Bibel hat auch viel über Sünde zu sagen, da gehen wir aber heute nicht drauf ein, wie es um das Thema Sünde bestellt ist im Neuen Testament. Ich möchte, dass ihr das seht, dass wir Menschen vollkommen darstellen wollen in Jesus Christus. Wenn jemand sündigt, anstatt dass wir auf ihm rumhacken, sagen wir, schau mal, siehst du dieses Bild? Das bist du. Vollkommen in Christus Jesus. Eine neue Schöpfung, die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ein zweiter Punkt, gehen wir zu Römer Kapitel 5. Es gibt nur einen Weg, wie wir Zugang erhalten zur Gnade Gottes. Römer Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Vers 2, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Wie wirst du Teilhaber dieser Gnade, die dich befähigt, ein göttliches Leben zu leben? Wie wirst du Teilhaber von all dem, was in Christus investiert wurde? Ganz einfach durch den Glauben. Durch den Glauben an sein Erlösungswerk. Und es gibt Leute, die stellen sich die Frage, sagen, ja weißt du, ich bin nicht so sehr in der Gnadenbewegung, ich bin mehr in der Glaubensbewegung. Und dann gibt es die anderen, die sagen, weißt du, ich bin nicht so sehr in der Glaubensbewegung, ich bin mehr in der Gnadenbewegung. Aber weißt du, was die gute Nachricht ist? Du musst gar nicht wählen. Es gehört zusammen. Du brauchst keine Wahl zu treffen, sondern wir haben Zugang zu dieser Gnade. Nicht nur aus der wir errettet werden, sondern in der wir stehen. Zugang zu dieser göttlichen Gunst, diesem Wohlwollen, das Gott einem jeden von euch entgegenbringt. Einem jeden. Unverdiente Gunst. Weißt du, was Gunst ist? Jemand meint es gut mit dir. Zweifle nie daran, dass Gott es gut meint mit dir. Halleluja. Im Galater, und das habe ich schon erwähnt, aber im Galater heißt, sagt Paulus den Galatern, ihr habt im Geist angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Lass das nie zu in deinem Leben, dass du deine Rettung in der Gnade erlebst und dann gesetzlich wirst. Das heißt, sündenbewusst. Lesen wir diese Stelle noch, bevor wir zum dritten Punkt kommen. Im Galater Kapitel 5. Galater Kapitel 5, Vers 1. Hier steht, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Ich lese es noch anders. So stehe nun fest in der Freiheit, zu der dich Christus befreit hat. Und lass dich nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Egal, was dieses Joch sein mag, Gesetzlichkeit, Furcht, Verdammnis, verschiedene Ängste, was immer es sein mag, lass nicht zu, dass du wieder unter ein Joch der Knechtschaft gespannt wirst. Weil Jesus hat dich frei gesetzt. Du bist nicht mehr unter dem Gesetz, sondern du bist unter der Gnade. Im Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und so weiter. Zur Freiheit berufen. Sag einmal, ich bin zur Freiheit berufen. Für die Freiheit hat Christus mich frei gemacht. Frei gemacht. Frei gemacht. Wann war das? Irgendwann in der Vergangenheit. Er hat mich frei gemacht. Er hat dich frei gemacht. Wie werde ich denn Teilhaber davon? Durch den Glauben werde ich Teilhaber dieser Gnade. Dass ich mit Kühnheit sagen kann, und er hat mich frei gemacht. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Oh, glory, 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 glory. Ein dritter Punkt, der mich begeistert, ist das, was in uns geschehen ist. Ich habe das letzte Mal gesagt, dass Christus in uns wirkt, wirksam ist. In jedem von uns. Gott wirkt in dir. Er ist wirksam. Und ich möchte dir zeigen, was es eigentlich ist, was in dir drin geschehen ist. Nicht, dass ich alles begriffen hätte, aber einen Aspekt sehe ich. Geh mal mit mir zu Titus Kapitel 2. Ich muss hier vielleicht etwas ausholen. Wie gesagt, es gibt ja Leute, die befürchten, wenn man Gnade zu sehr betont, dann sündigen die Leute, was das Zeugs hält. Und es gibt tatsächlich ein falsches Verständnis von Gnade, was aber nicht der biblischen Gnade entspricht. Dass man denkt, spielt alles keine Rolle, ich kann leben, wie ich will. Und das ist nicht so. Titus Kapitel 2, da siehst du ein, wo ist der? Ja, genau, hier. Titus Kapitel 2, und lesen wir hier ab Vers 11. Da heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, oder die Fußnote sagt, sie erzieht oder unterweist uns. Einige englische Übersetzungen brauchen auch das Wort, sie diszipliniert uns. Wer? Die Gnade. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit und so weiter. Hier kommt ein Aspekt der Gnade, der ganz entscheidend ist. Sagt, die Gnade wird dich in die Zucht nehmen. Die Gnade wird dich lehren. Sie wird dich unterweisen. Siehst du, die Gnade macht etwas mit uns. Aber der Unterschied ist, dass es von innen herauskommt. Dass Gott in deinem Herzen wirkt. Weißt du, wenn Gott redet, ist bereits Veränderung in dir geschehen. Das ist kein äußerer Anspruch, der sagt, sei anders. Sondern wenn Gott zu dir spricht, dann ist bereits die Veränderung in dir geschehen. Gnade wird uns unterweisen. Gnade wird uns disziplinieren. Und was hat Gott in den Propheten gesagt, dass er einen neuen Bund schließen wird und dass er sein Gesetz auf unser Herz schreibt? Nicht in Stein gemeißelt und in Stein geschrieben, sondern dass er sein Gesetz in unser Herz hinein schreibt. Wann ist das geschehen? Oder was ist da geschehen? Das Gesetz wird er in dich hineinschreiben oder hat er in dich hineingeschrieben. Gern mal mit mir zu, ich glaube, es ist Matthäus 5. Nein, Matthäus 22, Entschuldigung. Matthäus 22, Vers 34. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Man nennt das eine Krisensitzung. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dann hört ihr das an. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Also Jesus wird gefragt, Meister, was ist das größte Gebot? Und er zitiert aus dem Gesetz und sagt, dieses Gebot, eben Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, das ist das größte Gebot. Und an diesem hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und wenn ich Gott wäre, was ich nicht bin, ihr wisst das, und ich würde das Gesetz in das Herz hineinschreiben, würde ich wohl mit dem Größten anfangen. Was ist geschehen bei deiner Wiedergeburt? Römer Kapitel 5, und ihr wisst, was da steht. Vers 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes wurde ausgegossen. Ob du dich gerade danach fühlst oder nicht, sie ist drin. Sie wurde ausgegossen durch den Heiligen Geist. Wann? Zum Zeitpunkt deiner Wiedergeburt. Was hat Gott gemacht? Er hat das größte Gesetz, an dem alles hängt, in dein Herz hineingeschrieben und es ist jetzt in dir drin. Es ist Teil geworden von dir. Warum ist das so wichtig? Nun, wir müssen unseren Sinn bezüglich der Liebe Gottes erneuern. Es ist nicht wuschi-wuschi und so streichel-streichel und knuddeln. Und das können mögliche Auswirkungen sein. Aber die Bedeutung, die Relevanz ist viel größer als ein paar schöne, angenehme Stunden mit unseren Geschwistern. Ich möchte dir nur ein Beispiel zeigen. Weißt du, es gibt so Fragen, die sind typisch gesetzlich. Zum Beispiel, darf ein Christ sich scheiden lassen oder nicht? Muss ich in die Gemeinde gehen oder nicht? Muss ich den Zehnten zahlen oder nicht? Muss ich vergeben oder nicht? Muss ich den Armen helfen oder nicht? Muss ich oder muss ich nicht, ist die Sprache des Gesetzes. Du fragst nach einer äußeren Richtungsweisung. Schau dir einmal, was Paulus hier sagt, in 2. Korinther 5. 2. Korinther 5. Ich gehe jetzt nicht auf diese Beispiele ein, die ich gesagt habe, es geht mir um das Prinzip, dass du das hier siehst. 2. Korinther 5, Vers 13. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Die Liebe des Christus drängt uns. Die Liebe des Christus, sie drängt uns, hat er gesagt. Weißt du, was das ist? Es ist das Gesetz, das Gott in das Herz geschrieben hat, das wirksam wird. Es ist die Liebe, die drängt. Und ich sag dir, hinter jedem Gehorsam, den wir im Neuen Testament überhaupt leben können, muss und soll und wird die Liebe des Christus stehen. Als Beispiel, muss ich in die Gemeinde gehen oder muss man nicht in die Gemeinde gehen? Weißt du, was es von Jesus heißt, als er damals die Wechsler aus dem Tempel getrieben hat? Da steht, oh, der Eifer um sein Haus verzehrt mich. Jesus hatte einen Eifer, hatte eine Liebe für die Dinge Gottes. Stell dir vor, anstatt tagelang zu diskutieren, muss man nicht, hat Gott etwas in dir gemacht, etwas in dich hineingelegt, das verstärkt wird durch das Wort und durch deinen Wandel, wo du siehst, Mensch, hier habe ich eine Liebe für die Dinge Gottes, eine Liebe für das Haus des Herrn. Was, dass wir uns auch entscheiden müssen, jawohl, ich will das Haus des Herrn lieben. Du und ich, wir wissen, da gibt's genügend Gründe, warum wir Leute nach dem Fleisch beurteilen könnten, uns an denen aufhalten könnten. Und ihr Lieben, das ist Zeitverschwendung. Fange an, in die Dinge Gottes einzutreten und sagen, Herr, was dir wichtig ist, das lebe ich, das ist in mir drin. Wenn dir etwas wichtig ist, die Verlorenen, die Geschwister, die Gemeinde, die Welt, all das, Herr, dann ist es mir auch wichtig, weil hier drin hast du deine Liebe ausgegossen und sie drängt mich, deinen Willen zu tun. Oh, Halleluja. Jesus hat darüber gelehrt, du kannst Gehorsam nicht von Liebe trennen. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, hat er gesagt. Deshalb ist die Grundlage im neuen Bund die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus, mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Ich sag dir, wenn du in der Gemeinschaft lebst, die Zeit mit Gott verbringst, ihn anbetest und suchst, da geschieht was mit dir. Du wirst nicht mehr vom Fleisch und der Seele dominiert, sondern dein Geist wird aufgebaut. Und du merkst, Mann, da kommt eine solche Kraft, eine solche Liebe, eine solche Entschlossenheit, das Richtige zu tun für den Herrn, mit dem Herrn, durch den Herrn, dass du gar nicht mehr anders kannst, als ein Segen zu werden für deine Umwelt. Und deshalb warnt Paulus, benutze die Freiheit nicht, die du hast, für das Fleisch, sondern dient einander durch was? Schon wieder die Liebe. Sie ist Triebkraft für alles, was du tust. Wenn du zum 100.000. Mal einen Kaffee über die Theke schiebst, die Liebe Christi drängt mich. Ich meine das wirklich so. Sei es, dass wir irgendwo vor 1 Million Menschen predigen oder eine Tasse rüberschieben, wir tun alles, was wir tun, für ihn. Warum? Die Liebe Christi, sie drängt mich. Ich habe auch die Möglichkeit, diese Tasse im Fleisch rüberzuschieben. Wisst ihr, was ich meine? Schon 5 Jahre dieser selbe Kaffee und immer die gleichen Gesichter. Und mein Teamchef ist heute auch nicht zu gebrauchen. Du findest noch viel mehr Gründe, worüber du dich aufregen könntest. Aber das Leben im Fleisch kennen wir zu Genüge. Ein vorsichtiges Amen, ja. Deshalb sagt er, hey, wir wollen im Geist leben. Durch den Geist geleitet sein. Durch die Liebe, die ausgegossen wurde in dein Herz. Das ist die Triebkraft für alles. Paulus hatte viele Dinge getan, die waren nicht so angenehm. Überleg einmal, was er in Kauf genommen hat. Er war sogar an dem Punkt, wo er am Leben verzweifelt war. Paulus! Wahrscheinlich hat er sich auch mal die Frage gestellt, was soll das Ganze? Vielleicht, ich weiß es nicht, ich will ihm nichts unterstellen. Und trotzdem gab es da etwas, oder besser gesagt jemanden in ihm, der größer war als all das, was ihm widerfuhr. Die Liebe Christi, sie drängt uns. Ihr Lieben, das ist der Grund. Unser ganzer Wandel ist eine Reaktion auf seine Gnade, ist eine Reaktion auf seine Güte, ist eine Reaktion auf seine Liebe. Wenn du von ihm mal so richtig durchgeliebt wurdest, in der Gegenwart Gottes meine ich, wenn du ihn angebetet hast, die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes erlebt hast, du weißt, du bist nicht mehr derselbe. Du brauchst jemanden, den du segnen kannst. Du musst irgendjemanden finden, den du ermutigen kannst. Du musst irgendjemanden finden, dem du dienen kannst. Sogar im Gebet. Der Epaphras, wie hieß er? Wie viel?
Epaphras.
Irgend so einer. Der heißt, von dem heißt, dass er alle Zeit in den Gebeten ringt für die Gläubigen, damit sie in allem Willen Gottes fest dastehen. Was würde einen Menschen dazu bringen, alle Zeit in den Gebeten für andere zu ringen? Die Liebe Christi drängt uns. Von Paulus sagte von Timotheus, ich habe keinen gefunden, der ihm gleich ist. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Siehst du, wenn die Liebe Gottes uns drängt, dann suchen wir das, was Jesu Christi ist. Wir selbst sind nicht mehr so wichtig. Uns ist egal, ob wir den Pokal oder die Auszeichnung oder den Rang und den Titel haben. Wenn du voll bist vom Geist Gottes, dann willst du irgendwo ein Segen werden. Mach für die Ehe. Geh ins Gebet. Betet alleine, betet zusammen, aber betet auch alleine. Du wirst eine viel bessere Ehefrau und ein viel besserer Ehemann, wenn du Zeit in der Gegenwart Gottes verbringst. Das ist die Wahrheit. Du kannst in der Ehe genauso fleischlich sein wie in der Gemeinde oder sonst wo. Stimmt's? Aber er möchte uns zeigen, was es heißt, im Geist zu leben. Oh, Halleluja. Weißt du, und auch Jesus hat mich fasziniert. Seine Liebe war eine Einbahnstraße. Unsere menschliche Liebe, die ist oft reagierend. Wenn du mich liebst, liebe ich dich auch. Aber wehe, du liebst mich nicht. Dann ist bei mir auch fertig. Irgendwo hat ja alles seine Grenzen, oder? Stell dir mal den Herrn vor, wie er im Garten dem Judas begegnet. Und er wusste schon im Voraus, er würde ihn verraten. Und Jesus wurde in keinem Moment bitter. Er hat in keinem Moment menschlich reagiert. Und im Moment des Verrats, als er geküsst wurde und Jesus wusste, was da ablief, sagte er ihm noch: Freund, wozu bist du gekommen? Ich sage dir, die Liebe Gottes ist eine Einbahnstraße. Du lässt nicht zu, dass irgendetwas dir entgegenkommt und du darauf reagierst, sondern sie gibt nur. Sie geht nur raus. Es ist wie eine Quelle. Wenn du versuchst, eine Quelle mit Dreck zu stopfen, dann irgendwann spült das raus und es fließt weiter. Ich hatte schon Leute vor mir, von denen ich wusste, dass sie mich angelogen hatten, dass sie mir übelst geredet haben und ich hatte schon Impulse, so, jetzt gehe ich aber und jetzt sage ich es dem oder jetzt sage ich es der. Kennt ihr die Impulse? Ah, ist so. Ich sag dir, im Geist kannst du diesem Menschen begegnen und kannst voll der Liebe Gottes sein und sagen, ich will dein Bestes. Ich will dein Bestes. Auch wenn ich weiß, dass du das nicht, dass wir ihm sagen, ich weiß schon, was gemacht hast, aber er lebt doch trotzdem. Davon rede ich nicht. Leben im Geist. Leben, das ist Neues Testament. Die Liebe Christi, sie drängt uns. Und die kann zunehmen, die soll und soll stärker werden in jedem von uns. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Ein Leben im Fleisch, dominiert von der Lust und den Impulsen und den Leidenschaften des Fleisches und den Werken des Fleisches. Oder ein Leben dominiert vom Geist Gottes. Und wisst ihr, was es heißt, wenn wir im Geist leben, wenn wir durch den Geist leben, dann werden wir die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Ach, da ist ein Schlüssel drin. So viele konzentrieren sich darauf, nicht im Fleisch zu leben. Ich versuche, das nicht zu tun. Wir sind auf das Fleisch konzentriert. Aber das ist nicht, was die Schrift sagt. Sie sagt, wenn wir durch den Geist leben oder im Geist leben, dann werden wir die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Das heißt, richte deine Aufmerksamkeit nicht so sehr auf das Nicht-Tun, als vielmehr auf ihn. Gerechtigkeitsbewusstsein. Oh, Halleluja. Halleluja. Ich habe schon viele Zeugnisse gehört von Menschen, die sagen, ich habe über Jahre versucht, mit Rauchen aufzuhören, mit Pornografie aufzuhören, mit Alkohol aufzuhören. Und habe immer wieder Anläufe genommen und immer wieder Anläufe genommen. Bin immer wieder in dieselbe Sache reingefallen. Aber weißt du, lass es einfach mal, wie es ist. Und fang ein Leben im Geist an. Wir denken manchmal, ich muss zuerst alles hier auf der Seite im Griff haben. Und wenn ich dann nicht mehr sündige, dann gehe ich und lebe im Geist. Aber das war nicht, was er sagte. Er sagt, du lebst im Geist heute. Und die Auswirkung wird sein, dass du die Begierde des Fleisches nicht erfüllst. Halleluja. Oh, glory to God. Unser Gebet für die Gemeinde ist, dass ihr alle ein Gerechtigkeitsbewusstsein habt. Nicht nur von euch selbst, sondern auch von den Geschwistern. Die, ja, manchmal im Fleisch wandeln. Aber da sagt Paulus, so kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch.